Guten Morgen und vielen Dank für die Einladung. Bin sehr gerne nach vielen Jahren, glaube ich, wieder hergekommen. Ein junges Ehepaar macht Flitterwochen in einem Wellnesshotel. Am zweiten oder dritten Abend setzt sich ein älterer Herr an der Bar neben den Bräutigam, also den jungen Mann, frisch verheirateten, und sagt: Würden Sie mir Ihre hübsche junge Frau für eine Nacht ausleihen? Ich zahle Ihnen 1 Million Dollar. Wie heißt der Film? Das war mit Demi Moore und Robert Redford, ein unmoralisches Angebot. Würden Sie mir Ihre Frau für eine Nacht ausleihen? Ich zahle Ihnen 1 Million Dollar. Jetzt müssten Sie mal Ihre Gesichter sehen. Also die allermeisten gucken ganz empört. Man sieht das innere Kopfschütteln förmlich. Einige schauen noch ein bisschen nachdenklich. Haus ist noch nicht abbezahlt, ne? Kinder studieren, ja. Aber warum heißt der Film ein unmoralisches Angebot und nicht ein finanziell sehr vernünftiges Angebot? Warum hieß der Film nicht ein lukrativer Ehebeginn? Weil Produktion und Verleih davon ausgehen konnten, dass auf der ganzen Welt, egal in welcher Religion oder Kultur, so Filme werden ja überall hin vertrieben, sie konnten davon ausgehen, dass in allen Kulturen und Religionen dies als unmoralisch empfunden werden würde, dass jeder versteht, ja, das ist ein unmoralisches Angebot. Und in dem Film, wenn Sie ihn gesehen haben, zerbricht ja auch die Ehe daran. Wie kommt das? Wir haben ein Gespür dafür, was anständig ist und was nicht, was Menschen verletzen würde. Und wir haben ein Gespür dafür, dass Moral keine Frage der Zahl werden darf und dass die Würde des Menschen und der Wert einer Dienstleistung voneinander zu trennen sind, unbedingt. Jetzt kommen wir mal vom großen Kino auf den kleinen Alltag. Bin sehr dankbar, dass das schon thematisch vorbereitet wurde als unsere Jüngste. Wir haben zwei Töchter. Noch in Stuttgart studierte, flatterten so alle 2 Wochen ein Bußgeldbescheid oder so eine Ordnungsstrafe, weil ich der Halter des Fahrzeugs bin. Und nach dem 4. oder 5. habe ich gesagt, sag mal, bist du zu blöd, Schilder zu lesen oder so, kann doch gar nicht sein. Und dann sagt sie: Papa, ein Tag im Parkhaus neben der Uni kostet 7 Euro. Im Parkverbot sich abstellen und ein Knöllchen riskieren kostet 5 Euro. Jetzt rate mal, wo ich die Karre hinstelle. Das ist typisch für uns Menschen. Natürlich sind wir alle für die Straßenverkehrsordnung. Ja, bitteschön, ohne die wäre ich schon tot. Niemand hat was gegen Gesetze und Regeln. Nur für mich bitte eine Ausnahme. Oder irgendeine Möglichkeit, mich durchzumogeln. Erst kommt das Fressen und dann die Moral. Das hat Bert Brecht nicht proklamiert, sondern lässt es Mutter Courage bedauernd beklagen. Ich halte dagegen und sage, ohne Moral kommt gar kein Fressen. Wir werden alle Schaden nehmen, auch finanziell, wenn wir uns Moral meinen, nicht leisten zu können. Denn wenn es nicht um 5 oder 7 Euro Parkgebühr geht, sondern um Millionen bei Ölförderung, Bodenschätzen etc., dann wird die Sache schon interessant. Als ich 17 Jahre jung war, unterschrieb ich meinen ersten Schallplattenvertrag. Und da hing im Büro des Labelchefs ein Plakat, da stand drauf: Kann man jemandem vertrauen, braucht man keinen Vertrag. Dachte ich. Dann ging ich näher dran, da stand klein drunter: Kann man jemandem nicht vertrauen, hilft auch kein Vertrag. Stimmt doch, oder? Alle, die Geschäfte machen von Ihnen, alle, die freiberuflich tätig sind, jeder weiß, kann man jemandem nicht vertrauen, hilft auch kein Vertrag. Ja, das heißt, Sie, nicht irgendwelche frommen Einreder, nicht Pastoren und was ich hin soll, zu Ihrem Gemeinschaftsverband, nicht wir Frommen reden anderen Leuten das ein, sondern jeder Mann und jede Frau weiß, ich habe ein vitales Interesse daran, es mit moralisch verantwortlichen Menschen, mit zuverlässigen Leuten, mit einem Rückgrat statt Hanfseil im Rücken zu tun zu haben. Ich möchte gerne und weiß, dass wir alle miteinander was davon haben, dass wir uns auf Regeln und Gesetze verständigen. Und wer legt die fest und woher haben wir? Und dann noch einmal, wir haben ein Gespür dafür. Es gibt einen, Paulus nennt das im Römerbrief, dass die Gesetze des Herrn sind auf die Tafeln ihrer Herzen geschrieben. Das begrenzt er übrigens nicht nur auf die Christen. Die Tafeln der Herzen, da ist, müssen wir ein bisschen grundsätzlicher werden. Was unterscheidet uns vom Tier? Die Freiheit vom Instinkt. Wir können Nein sagen, wir können uns selbst etwas verbieten. Ein Hund muss nach dem Schnitzel schnappen, das man ihm hinhält, das geht nicht anders. Deshalb machen wir Tieren auch keine Vorwürfe. Nicht mal jenem Tiger, der die Pflegerin, der Pflegerin das Genick durchbiss und sie tötete, die ihn 10 Jahre lang gefüttert hatte. Diesem Tiger im Kölner Zoo vor ein paar Jahren machen wir keinen moralischen Vorwurf, weil er nicht anders kann. Menschen aber können Nein sagen, können einen Trieb nicht nachgehen und deshalb machen wir uns gegenseitig rechenschaftspflichtig und fragen einander, warum. Das machen Tiere nicht. Wir fragen einander nach der Rechenschaft unserer Moral, weil wir die Freiheit hatten zu wählen. Gott hat die Menschen nicht als instinktgesteuerte Marionetten ihrer eigenen Triebe geschaffen, sondern mit Freiheit ausgestattet. Die Freiheit gibt es aber immer nur zum Preis der Verantwortung. Und jetzt sagen Sie, na gut, also ein Tiger tötet eine Pflegerin, ich habe ja noch niemanden umgebracht. Man kann Menschen das Leben nehmen, ohne sie zu töten. Ein Freund von mir war Mitte 30, 8 Jahre verheiratet, wir waren zusammen auf Natur. Ich setzte den zu Hause ab mit dem Auto, statt mit reinzugehen, weil ich es eilig hatte. Am nächsten Tag rief er mich an, er fand die Wohnung halb ausgeräumt, ein Zettel auf dem Tisch, ich bin zu Klaus gezogen. Er war völlig fertig natürlich. Und später fand er im Schlafzimmer oder im Kinderzimmer einen Zettel: Unser Kind kannst du behalten. Ich war schon früher mit Klaus zusammen. Das heißt, diesem Mann wurde nicht nur die Ehe, sondern auch sein Leben genommen und seine Vergangenheit. Ich halte das für gewalttätiger als ein gebrochenes Nasenbein. Und dann rief er mich an und sagte, ich bin jetzt schon seit 5, 6 Tagen nicht aus dem Haus gegangen. Ich schäme mich so. Ich sage, was? Sagt er, was glaubst denn du, was die Leute sagen, wenn ich bei Aldi an der Kasse stehe, in so einem kleinen Ort oder an der Tankstelle oder beim Bäcker? Typisch Mann, ne? Sensibel wie ein Amboss. Sowas merkt man doch vorher. Workaholic, hat nichts mitgekriegt. Ich sage, warum schämen sich immer die Opfer? Komisch, ne? Vergewaltigte Frauen schämen sich. Warum schämen sich die Opfer? Moral muss man sich leisten können, sonst bereiten wir einander die Hölle auf Erden. Sonst zerstören wir Menschenwürde und das kann ganz klein anfangen. Das fängt mit Vorurteilen an, das fängt dann an, wenn berechtigte Kritik an den Mächtigsten unseres Landes umgewandelt wird in Hass auf die Ohnmächtigsten unseres Landes. Und dann sind unsere Tentakeln, unsere wie so ein Insekt, dann brauchen wir sensible Tentakeln, wes Geistes Kind jemand ist. 8213 Jugendliche hat die Technische Universität Braunschweig befragt, ich weiß nicht, wie so eine technische Universität das macht, und hat gefragt, Sünde, was ist das? Technische Universität fragt junge Leute zwischen 14 und 24, Sünde, was ist das? Und da habe ich gedacht, also die werden sagen, McDonald's-Kartons in den Stadtpark werfen oder illegal Musik downloaden oder irgendwas in der Art. Es haben insgesamt 83% gesagt, Sünde ist Vertrauensmissbrauch. Sünde ist, angelogen zu werden. Sünde ist, wenn ich jemandem nicht mehr vertrauen kann. Vielleicht sind es Kinder aus solchen Familiendramen. Vielleicht sind es die Überlebenden solcher Ehekatastrophen, die das gesagt haben. Gott schuf den Menschen mit Freiheit und Verantwortung. Und der Mensch sagte: Freiheit ja, Verantwortung bitte nein. Gott hoffte, der Mensch würde die lebensförderliche, die menschenfreundliche Wirkung der Gebote und Regeln erkennen und diese nicht aus Angst vor Strafe einhalten. Ich hau dir gleich auf die Finger. Sondern aus Einsicht und wenn nicht aus Einsicht, dann wenigstens aus Liebe zum Schöpfer. Das sind doch die drei Motive, warum wir moralisch sind. Entweder aus Angst vor den Folgen, das wäre in meinem Falle Geschwindigkeitsübertretungen. Mein Schwiegersohn darf gerade nicht Auto fahren diesen Sommer. Ich halte die Regeln ein, entweder aus Angst vor negativen Folgen für mich. Besser ist es, ich halte sie ein aus Einsicht. Aber jetzt kann man von einem Dreijährigen und auch von einem Achtjährigen nicht allzu viel Einsicht erwarten. Dann wenigstens aus dem Grund, der Mama zuliebe, dem Papa zuliebe. Das war eigentlich der Plan. Ich erzähle Ihnen das so salopp. Die ersten Seiten der Bibel erzählen das in wunderbar anschaulichen Bildern aus der jüdischen Mythologie. Da heißt Vertrauensmissbrauch, Gottes Gebote übertreten oder das schädliche Wählen heißt von der verbotenen Frucht des Baums der Erkenntnis essen. Die Bibel hat herrliche Sprachbilder. Gemeint ist, wenn ich das Wissen um Gut und Böse allein in die eigene Verantwortung nehme und mich zum Herrn über Leben und Tod mache, werde ich an dieser Verantwortung zerbrechen. Übrigens kommt der Apfel, den die Eva dem Adam gegeben hätte, im Text nicht vor. Bibelkenner wissen, Apfel kommt aus der sakralen Malerei, der kommt im Text nicht vor. Wenn Adam und Eva Chinesen gewesen wären, wären wir ja heute noch im Paradies. Wussten Sie das nicht? Na, die hätten den Apfel hängen lassen und die Schlange gefressen. Naja, sagen Sie jetzt, ich habe ein Interesse daran, mit vertrauenswürdigen Leuten zusammenzuarbeiten. Ich werde meine Kontakte danach sortieren, bei wem ich noch Empathie, Humanität und Sensibilität für Anständigkeit und Moral verspüre. Und ich will mich bemühen, nicht aus Angst vor Strafe etwas zu tun, sondern aus Einsicht und Liebe zum Gesetzgeber. Ich will also nicht, wie es in unserer Gesellschaft oftmals gelehrt wird, auch noch von Coaches und von Motivationstrainern sagen, l'état c'est moi, der Staat bin ich, kleiner Sonnenkönig, Ludwig der 14., jeder in seinem Sandkasten, wenn jeder an sich selbst denkt, ist doch an alle gedacht. Ne? Nein, ich möchte ein verantwortlicher Mensch sein. Nein, ich möchte nicht nach dem ersten Gebot der Postmoderne leben, gut ist, was gut tut. It can't be wrong if it feels right. Auch das wird uns in einer Spirale in die Hölle führen, in die direkte Hölle führen. Ich will da nicht zu deutlich werden. It can't be wrong if it feels right. Wenn Sie bisher der Meinung waren, Zwangsprostitution sei der Tiefpunkt an Menschenwürde. Schlimmer geht's nicht, dass Frauen aus Armut oder Dummheit oder Angst vor Gewalt ihre Genitalien vermieten. Nö, das geht noch schlimmer. In Indien müssen sie ihre Organe verkaufen. Da sitzen Leute im weißen Kittel in einem VW-Bus in Chennai und fragen, ob sie eine Niere möchten. Dies wird uns in die Hölle führen und die ist auch hier schon zu besichtigen. Da müssen wir uns nicht aufs Jenseits vertrösten. Also was brauche ich? Ich brauche einen Fixpunkt. Ich brauche etwas, woran ich mich orientieren kann, was außerhalb meiner selbst ist. Und wenn Leute sagen, gut ist, was gut tut, wenn jeder an sich selbst denkt, ist an alle gedacht, dann würde ich mal als Hamburger sagen, der Leuchtturm steht nie auf dem fahrenden Schiff. Können Sie mir folgen? Ich brauche einen Hallo-Fixpunkt, deswegen heißt er ja so. Der darf sich nicht mit mir bewegen, sondern der muss fix sein. Und das sind die 10 Gebote und das sind die Menschenfreunde. Das ist der zustimmungsfähigste Text, den es überhaupt gibt. Wer nachdenkt, niemand hat was dagegen. Die 10 Gebote, Exodus 20 nachzulesen, da Das ist das dreifache Gebot der Nächstenliebe. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Dieser dreibeinige Schemel steht stabil. Lassen Sie sich das vom Psychotherapeuten nochmal erklären. Selbstannahme, Solidarität und Beziehungsfähigkeit und eine gesunde Spiritualität. Naja, sagen Sie jetzt aber, wenn man dann ins Kleinklein des Alltags kommt und was darf denn ein Christ und was nicht? Als ich als 20-jähriger Theologiestudent mit der besagten Band hier nach Süddeutschland kam, ins Gäuda zwischen Heilbronn und Stuttgart und zum ersten Mal einquartiert war bei einem christlichen Winzer, da hatte ich Probleme. Das, weil bei uns war also Alkohol verpönt. Wie kann ein Christ, ein bekehrter Mensch, seinen Lebensunterhalt mit der Herstellung von Alkohol verbringen? Und die ganzen frommen Leute, mit denen wir uns zu Mitarbeitergesprächen trafen, die nahmen ja ohne ihr Viertel nichts Festes zu sich. Ne? Und das hat mir Gewissensprobleme bereitet. Während meine Mutter kommt vom Niederrhein, aus einer calvinistischen, sehr konservativen Brüdergemeinde. Und dort war es üblich, also mein Opa mütterlicherseits, sonntags auf dem Weg zur Versammlung, wie das hieß, zündete man sich die Sonntagszigarre an. Rauchen war kein Problem. Jetzt ist die teure Sonntagszigarre auf dem Weg zur Gemeinde aber noch nicht zu Ende geraucht. Deshalb, damit man sie auf dem Heimweg zu Ende rauchen kann, gab es im Foyer des Gemeindehauses Aschenbecher mit Namensschildern. Da wurden die Zigarren geparkt. Aber Alkohol war... So, ist Moral also nicht regional, ist es nicht zeitlich bedingt temporär, es hat sich viel verändert, nicht nur die gesellschaftliche Akzeptanz für sogenannte wilde Ehen, bis die merken, dass die auch nicht wilder sind als die Verheirateten, aber sei es drum, wir müssen uns keine Sorgen machen von 13 Millionen eingetragenen Lebenspartnerschaften unverheirateter Paare. Enden die allermeisten vor dem Traualter, also vor dem Standesamt. 86% aller Neugeborenen jedes Jahrgangs werden in eine trauscheinbesiegelte Ehe geboren. Und um dem frommen Alarmismus noch etwas abzulöschen, es gibt unter 82 Millionen Deutschen 43.000 gleichgeschlechtlich Verheiratete. Das sind 0,05%. Nein, es ist nicht alles schlechter geworden, sondern die Werte haben sich gewandelt oder ihre Wichtigkeit auf der Prioritätenliste. Und sonst brauche ich ja nur in der Bibel als Sündenregister nachzulesen, was erlaubt ist und was nicht, oder? So scheint es. Bloß komisch, 200 Jahre lang haben fromme Bibelleser Sklaven gehalten. Das waren keine Monster, das waren fromme Christen in den Südstaaten. Aus biblischen Gründen verweigert die katholische Kirche Frauen das Priesteramt, während die evangelische und die Freikirchen Pastorinnen haben. Aus biblischen Gründen ist mein Cousin ein hohes Tier im Verteidigungsministerium, während aus biblischen Gründen alle anderen männlichen Malessas den Wehrdienst verweigert haben. Liest also jeder aus der Bibel raus, was ihm so passt. So scheint es. Ja, sagt der Tankstellenpächter zum Kunden, Sie können gerne mal im Auto sitzen bleiben, während es durch die Waschstraße bewegt wird. Das ist, ja, wenn Sie das möchten, und verkauft ihm die Chipkarte für die Waschanlage. Sie müssen halt die Fenster geschlossen halten. Nach 3 Minuten kommt der Kunde komplett durchnässt, dampfend und eingeseift in den Verkaufsraum gewankt. Und der Tankstellenbesitzer sagt, wie sehen Sie denn aus? Was ist denn? Ich habe Ihnen doch gesagt, da ist so ein Schild aufgeleuchtet, da stand drauf, Gang raus. Da bin ich rausgegangen. Was da steht, ist eigentlich klar. Nur, wie man es versteht, ist nicht klar. Warum? Weil wir das, was da steht, immer durch unsere mentalitätsgefärbte Brille lesen. Wir können das gar nicht anders. Der Schwabe liest, Gang raus. Wir lesen die Bibel durch unsere Brille. Wie also versteht man sie denn nun richtig? Das fragten sich zwei zu Recht enttäuschte Jünger auch, als sie gesagt haben, so, jetzt schmeiße ich aber die Brocken hin. lass mich bloß in Ruhe. 3 Jahre meines Lebens habe ich mich engagiert für 3 absolut begründete Hoffnungen. Erstens, er wird die Römer rausschmeißen. Zweitens, er wird die Heiligkeit des Tempels wiederherstellen. Und drittens, er wird das mosaische Gesetz zu einem weltlichen Gesetz für alle machen. Der Messias, an den wir glaubten. Und was ist passiert von diesen 3 Versprechungen? Satz mit X. Er ist ganz jämmerlich gestorben. Zu Tode gefoltert wie alle anderen auch. Und jetzt sagen sie, wir gehen nach Hause, nach Emmaus, da sind sie zu Hause. Und jetzt bohren sie, das ist der erste Wanderhauskreis der Geschichte. Während sie nach Hause gehen, lesen sie gemeinsam die Bibel und tauschen sich darüber aus und können sich keinen Reim drauf machen. Aus den Gesetzbüchern nicht, welche Gebote gelten denn nun und welche nicht. Aus den Prophetentexten nicht, war er denn nun der Messias oder war er nur ein Scharlatan? Und aus den Psalmen auch nicht, welche Gebete kann ich denn noch überzeugt mitsprechen und welche nicht. Und dann gesellt sich ein unerkannter Mitwanderer zu ihnen, der so normal ist, dass sie ihn nicht als auferstandenen Christus erkennen. Viele Leute denken, Gott müsse zu ihnen reden, wie Gott zu Charlton Heston und Yul Brynner in dem Kinoklassiker Die 10 Gebote. Die Älteren kennen das noch, wissen Sie noch? 10 Gebote mit Charlton Heston in einem Surround-Sound-Quadros-Kino. Moses, ziehe deine Schuhe aus. Ja, da, ne, da wusste ich, das ist Reden Gottes. Das muss... Ja, ist doch toll. Und dann kommt zum Schluss, sagt Yul Brynner, du hast gewonnen, Moses. Ja, also es ist toll. In Lukas Evangelium Kapitel 24 steht, der sieht so normal aus, den haben die nicht erkannt. Und der sagt, was redet ihr miteinander? Warum habt ihr so Probleme beim Bibellesen? Und dann kommt der Satz, der gehört in Marmor gemeißelt an jedes Gemeindehaus. Er öffnete ihnen die Schrift. Lukas 24, 27. Heißt, wir Christen lesen die Bibel von hinten her. Nachdem Jesus gelebt hat, gelehrt hat, gestorben und auferstanden ist. Wir lesen die Bibel durch die christologische Brille. Und wir sind dazu aufgefordert, und zwar vom Auferstandenen selbst. Wir dürfen sortieren und bewerten. Luther hat gesagt, was Christum treibet. Bedeutet, kein Geh- und kein Verbot des Alten oder des Neuen Testaments darf und kann mehr an Jesus vorbei angewendet werden, so als hätte es ihn, sein Leben und seine Lehre nicht gegeben. Platt und mechanisch, da steht doch paff. Sondern jedes Gebot und jedes Verbot muss an Christus vorbei. Und wir müssen uns fragen, what would Jesus do? Wie hat sich da Jesus verhalten? Wir lesen die Bibel durch die christologische Brille. Denn sonst, wenn wir das nicht tun würden und würden einfach nur sagen, wir sind die rigoroseren Moralisten, wir sind noch rigoroser als Triathlon-Sportler, Marathonläufer, Veganer oder sonst was. Wir versuchen, möglichst gesetzlich zu sein. Dann würden Sie, liebe Diesbecker, ultraorthodoxe Juden werden, nicht Christen. Es gibt Menschen, die machen das und das ist sehr honorig, bloß das sind keine Christen, das sind orthodoxe Juden zum Beispiel, denn dann dürften sie keine Garnelen essen, dann dürften sie polygam leben, andererseits sie dürften keine Textilien aus Mischgewebe tragen, sie dürften im Falle hoher Verschuldung ihre Töchter in die Sklaverei verkaufen. Was ich den Mädchen bei Taschengeldverhandlungen ja auch schon mal angedeutet habe. Also, dieser beste aller Texte, 10 Gebote, und dieser menschgewordene Gotteswille, Jesus, der menschgewordene Gotteswille, die beiden geben mir den Leuchtturm vor und den Fixpunkt, nach dem ich leben kann in den großen und kleinen Entscheidungsfragen meines Lebens. Und das Beste steht dann auch noch im Psalm, muss ich jetzt mal eben schnell nachgucken, in welchem, müssen Sie selber machen. Ich zeige dir den Weg, den du gehen sollst, ich will dich mit meinen Augen leiten, sagt Gott. Gott ist kein Einpeitscher, er ist ein Pferdeflüsterer. Gott sagt, ich will dich mit meinen, kennen Sie das, mit den Augen leiten? Also meine Frau macht das manchmal, wenn Gäste am Tisch sind. Ne? Ja, sie kann mich aber nur mit den Augen leiten, wenn wir uns angucken. Merken Sie was? Meine Augen sehen stets auf den Herrn, Psalm. Warum? Weil ich von seinen Augen geleitet werden möchte und nicht durch Katastrophen, Strafandrohungen oder irgendwelche Moralisten. Sie sollen in einer Beziehung, in einem Blickkontakt mit Christus leben. Und da merken Sie schon, christliche Ethik ist immer eine Beziehungsethik. Moral ist zu einer Frage der Beziehung geworden. Sie gestaltet sich her von einem Vertrauensverhältnis. Sie entsteht im und lebt vom Gespräch mit dem menschgewordenen Gott, mit dem auferstandenen Christus selber. Wir sind also nicht buchstabenhörige Gesetzestreue. Wir sind auch nicht blinde Gehorsamskadaver, sondern Psalm 32, wir sind Menschen, die Gott mit seinen Augen leitet. Die 10 Gebote sind nicht das Gängelband, sie sind der Ersatz, sie machen das Gängelband überflüssig. Naja, sagen Sie jetzt zum Schluss, aber es geht mir halt manches Mal so, das Gute, das ich will, das tue ich nicht, das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Als ich diesen Text in einer Unterhaltungssendung im Hörfunk, im Popprogramm las, meldete sich der Produzent, Sendefahrerin und sagte, hat das ein Pädophiler gesagt? Ich sage, nee, Paulus. Römerbrief Kapitel 7. Das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Oh, ich elender Mensch! Dies, dass wir gegen unseren guten Willen handeln, nennt die Bibel Verlorenheit. Verloren sind sie nicht, weil sie in irgendwelchen alltagsmoralischen Fragen anderer Meinung sind als die fromme Mehrheit an ihrem Ort, sondern verloren sind sie, weil das der ewige Zwiespalt ist, oder Philip Roth, der Schriftsteller, hat gesagt, der menschliche Makel, das Gute, das er eigentlich will, nicht zu schaffen oder anders ausgedrückt, mit dem Hintern umzuschmeißen, was er mit den Händen aufgebaut hat. Und wenn Sie sich jetzt nicht vorstellen können, was ich meine, alle, die Kinder erzogen haben, wissen, was ich meine. Ich wollte doch nur das Beste. Es war doch so gut gemeint. Römer 7. Wer wird mich aus diesem Zwiespalt erlösen? Ja, wer wohl? Der Erlöser. Christus am Kreuz, der sagt, natürlich kannst du nicht alle vernünftigen Gebote erfüllen. Natürlich kannst du nicht jeden Tag verantwortlich und perfekt leben und niemandem Schaden zufügen. Weder den Kakao pflückenden Kindern in Togo, noch den Bananenherstellern, noch sonst was. Und ja, ich weiß, sie hatten nun mal keine Papiertüten im Salat- und Gemüsefach des Supermarktes. Und wieder hast du den Plastikmüll erhöht. Ja, ich weiß, du kannst nicht alle vernünftigen Gebote und alle moralischen erfüllen. Aber ich bin gekommen, das Gesetz zu erfüllen, die Strafe auf mich zu nehmen und dass ihr ein Leben in Fülle habt, Genüge habt, zur Genüge. Und das bedeutet auch in moralischen Fragen, ich werde mich an die Regeln halten aus Liebe zum himmlischen Vater und ich darf morgens in den Spiegel schauen und sagen, weil Christus auch für mich gestorben ist und für meine Unzulänglichkeiten und für meine halbvollen Gläser. Du genügst. Und wenn dann die Badezimmertür aufgeht und es kommt jemand rein, der aussieht wie, sagen wir mal, eine Filzinstallation von Beuys, dann sagen sie zu ihrem Mann oder zu ihrer Frau, du genügst, um mit dir glücklich zu sein. Und da merken Sie schon, was das für ein vergnügtes Leben wird. Vielen Dank fürs lange Zuhören. Amen. Wir wollen zusammen beten. Lassen Sie uns dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, danke dafür. Danke für das, was du für uns getan hast, nämlich uns das Gesetz richtig verstehen lassen, auslegen, anwenden, entlang des Maßstabs deiner Person. Danke, dass du gestorben bist und stellvertretend gesühnt hast für alles, was wir an Gesetzesübertretungen so pro Tag zusammenbringen. Und danke, dass du in uns die Liebe entzündet hast, als Motor und Motivation für ein vertrauenswürdiges, empathisches und solidarisches Menschsein hier in unserer Gesellschaft. Segne uns dazu in unseren täglichen kleinen Verrichtungen und Sorgen in der kommenden Woche.